Deutschlandfunk Kultur heute.
Kanzler Konrad Adenauers Moskau-Reise vor 70 Jahren im September 1955. Das waren 5 prägende Tage für ihn, seine Delegation, die gerade souverän gewordene Bundesrepublik. Die deutsche Frage war offen, direkte diplomatische Beziehungen zur Sowjetunion gab es noch nicht und die Heimkehr der 10.000 Kriegsgefangenen stand noch bevor. Bei Ballett im Bolschoi und reichlich Wodka kamen sich die Delegationen näher. Mehr zur Kulturgeschichte der Ostpolitik am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Benjamin Brittens Oper Peter Grimes in Luzern haben wir im Programm und Daniel Kehlmanns neues Stück Ostern in Wien. Zuerst wollen wir aber mit Filmkunst beginnen. Mit den internationalen Filmfestspielen in Venedig natürlich. Vater, Mutter, Bruder, Schwester, so heißt der Siegerfilm. Father, Mother, Brother, Sister. Eine Tragikomödie über unhintergehbare Wirtschafts- und Verwandtschaftsbande von Jim Jarmusch.
Oh shit.
Ja. Regisseur Jim Jarmusch gab sich ziemlich überrascht. Eine Rede für den möglichen Löwengewinn hatte er nicht vorbereitet. Sein Beitrag ist im Wettbewerb spät gestartet. Alle Wettbewerbsfilme hat unsere Kritikerin Katja Nikodemus gesehen. Vor der Abreise aus Venedig habe ich sie gefragt. Auch für Sie eine Überraschung?
Ja, auf jeden Fall. Also nach 10 Tagen Festival und 21 Wettbewerbsbeiträgen hatte niemand hier eigentlich mit Jarmusch-Filmen als Favoriten auf dem Schirm so gerechnet. Der Film wurde vom Publikum nicht besonders jetzt gefeiert, auch von der Kritik nicht. Er wurde auch nicht sonderlich diskutiert. Und es ist ja ein Film eben aus 3 Episoden, die eben von, Sie haben es ja eben schon gesagt, schwierigen Begegnungen von Eltern und Kindern handeln. Und die erste ist die überzeugendste. Da spielen nämlich Adam Driver und Mayim Balik Bruder und Schwestern, die fahren zu ihrem Vater, der lebt offenbar am Rande des Existenzminimums, trägt aber eine Rolex, dieser Vater, der von Tom Waits gespielt wird. Und damit beginnt schon so ein bisschen die Befangenheit und die Verlegenheit im Raum. Und trotzdem war das jetzt, muss ich sagen, die anderen Episoden sind dann eher ein bisschen banal und wiederholen das. War das jetzt ein seltsamer goldener Löwe?
Wie erklären Sie sich das? Ist das breitenkompatibel? Ist das auch ein Stück weit künstlerisch aufgrund der Darsteller und des Regisseurs? Wo kommt der Zuspruch her?
Also ich kann es ein bisschen so erklären, dass man hier einfach nochmal einen Helden des US-amerikanischen Independent-Kinos auch feiern wollte, auszeichnen wollte. Jim Jarmusch hat wirklich in den 1980er Jahren Kultfilme gedreht, Down by Law, Stranger Than Paradise. Und er produziert seine Filme komplett unabhängig, in totaler künstlerischer Freiheit. Und hier in Venedig hat man eben bei den US-amerikanischen Filmen fast immer das rote N von Netflix im Vorspann gesehen. Also ohne die Streamer geht gar nichts mehr. Aber eben nicht so bei Father, Mother, Sister, Brother. Da verbindet sich auch noch die subversive Energie eines amerikanischen Independent-Kinos eben mit Stars wie Adam Driver, eben Tom Waits, Kate Blanchett, Charlotte Rampling. Also produktionsmäßig ist der Film schon, sagen wir mal, ein überzeugendes Gesamtpaket.
Der große Preis der Jury ging dann doch erwartbar an The Voice of Hind Rajab von der tunesischen Filmemacherin Kawther Ben Hania über ein getötetes palästinensisches Kind im Rahmen des Gaza-Krieges. Sie befürchteten schon vor einigen Tagen, als Sie mit Kultur heute sprachen, das hat politische Gründe.
Ich habe es schon so ein bisschen erklärt, dass diese Regisseurin Kawther Ben Hania, dass sie dieses palästinensische Mädchen sozusagen ohne filmischen Zugriff in ihren Film hineinhieft und auch ein bisschen ausbeutet. Es geht hier um die letzten Telefonate dieses Mädchens, Hind Rajab, das bei einer Militäraktion der israelischen Armee ums Leben kam. Und diese Aufzeichnungen, die schneidet die Regisseurin ja einfach in den Film hinein und lässt sie dann sozusagen in inszenierten Szenen vorkommen, inszenierten Szenen, die von Schauspielern und Schauspielerinnen sehr emotional gespielt werden. Und es gab ja im Kino immer wieder Versuche, Tote filmisch zu beerdigen, aber meines Erachtens eben geschieht das hier recht pietätlos. Aber man muss eben auch zur Kenntnis nehmen, dass dieser große Preis der Jury gestern bei der Gala mit Standing Ovations gefeiert wurde und die Regisseurin hielt auch eine emotionale Rede für die Sache der Palästinenser und Palästinenserinnen.
Ja, damit sind wir bei der Abschlussgala. War die erwartbar politisch geprägt?
Also es gab mehrere Solidarisierungen mit Palästina, auch zu Regisseuren der Nebenreihen, die forderten auf der Bühne ganz klar, auch unter Tränen, die Welt solle sich an die Seite der Palästinenser stellen. Auch der italienische Schauspieler Toni Servillo, Gewinner des Darstellerpreises, der sprach auch von seiner Bewunderung für diejenigen, die nach Gaza segeln, um die Palästinenser zu unterstützen. Und angesichts dieser doch einigen politischen Reden muss man sagen, dass niemand den Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober erwähnt hat. Und ich fand eigentlich eine in einem sehr umfassenden Sinne humanistische und politische Rede, die wurde von Jim Jarmusch gehalten. Seine Dankesrede, die sprach einfach von der Empathie als Grundlage und Fundament des künstlerischen Schaffens, ohne sich jetzt politisch eindeutig zu positionieren.
Es gab ja auch diesen Brief, diesen offenen Brief, Brandeis for Palestine, der, glaube ich, von bis zu 2000 Filmleuten unterschrieben wurde. Lassen Sie uns einen abschließenden Blick auf die deutsche Produktion werfen. Aus deutscher Sicht war ja diesmal nicht so viel drin, ne?
Nein, es gab Co-Produktionen. Es gab keinen deutschen Film auf dem Festival, muss man sagen, überhaupt keinen. Aber eben einen sehr schönen Preis für Luna Wedler, die ja in Ildiko Enyedis Film eine Studentin spielt. Der Film heißt My Silent Friend. Es geht um einen Ginkgo-Baum und sie spielt eine Studentin, die 1907 an einer deutschen Universitätsstadt angenommen wird und sie studiert der Botanik und muss sich schon bei der Aufnahmeprüfung mit altherrenhaften Professoren rumschlagen. Die machen schlüpfrige Bemerkungen und es ist wirklich beeindruckend, wie Luna Wedler hier die leise Aufmüpfigkeit dieser historischen Figur, dieser Studentin spielt. Und ich meine, der Premio Marcello Mastroianni ist natürlich ein toller Titel. Die regulären, die großen Darstellerpreise sind hier immer noch nach Volpi, als Coppa Volpi benannt, einem Weggefährten von Mussolini, einem Faschisten. Also da bin ich doch, ist doch Luna Wedler wahrscheinlich doch viel besser dran mit dem Premio Marcello Mastroianni.
Der Silberne Löwe für besten Regisseur erhielt der US-Regisseur Benny Safdie für Smashing Machine mit Dwayne Johnson, also auch sehr prominent besetzt als US-Kampfsportler Mark Kerr. Ich kann Sie nicht entlassen, ohne auf Ihre reiche Erfahrung und Ihr Urteil zurückzugreifen. Was war das für ein Festival unterm Strich, wenn Sie jetzt nach Hause fahren?
Also ich fand es trotzdem ein tolles Festival. Es gab natürlich auch ein paar Tiefausläufer, aber ich war doch eben beeindruckt durch die vielen Genrefilme, die man hier sehen könnte. Thriller, Komödie, Actionfilm, Filme, die sozusagen mit festen Modulen arbeiten, die eine Künstlichkeit haben und uns dann doch in die Welt hineinkatapultiert haben. Ich hatte hier in den 10 Tagen auf dem Lido nicht das Gefühl, aus der Welt zu sein. Im Gegenteil.
Welt im Film. Goldener Löwe und Abschluss des Internationalen Filmfestivals in Venedig, Katja Nikodemus berichtete zum Abschluss und zur Preisvergabe. Im Luzerner Theater am Vierwaldstätter See, da hatte die Benjamin Britten Oper Peter Grimes Premiere. Peter Grimes, das ist ein Fischer, der lebt am Rand der Gesellschaft. Er ist impulsiv, er ist aufbrausend. Sein Temperament macht ihn in den Augen der anderen verdächtig und gespenstisch. Ist er am Übel schuld, an den Morden, die passiert sind, an der Hexerei, am Tod seines Lehrlings? Der Chor ist wichtig in der Oper, das ist die Gesellschaft. Der Chor, das ist auch der Mob. Der Chor ist sich sicher. Der Chor, das sind die scheinbar Normalen und sind am Ende dann doch nur das Andere des Anderen. Wer ist hier schuldig? Eine große Oper für ein kleines Haus. Jörn Florian Fuchs hat sie gesehen. Passt das Fischerdorf auf die Bühne, Jörn Florian Fuchs?
Eigentlich würde man denken, überhaupt nicht. Ich habe das Stück mal in Salzburg zu Ostern vor einigen Jahren erlebt. Da gab es unglaublich schlechte Kritiken, weil gesagt wurde, meine Güte, da ist ein ganzes Fischerdorf wirklich naturalistisch nachgebaut. Wie kann man sowas heute machen? Ja, genau das kann man und soll man eigentlich bei dem Stück machen, weil das gar keinen Sinn macht, da großartig drumherum zu erzählen. Das ist eine der wenigen Opern, finde ich, die man eins zu eins wirklich inszenieren kann, wenn man einen entsprechenden Raum hat. Den hat man natürlich jetzt im kleinen Luzerner Theater nicht, aber trotzdem ist tatsächlich alles da, finde ich, was es braucht. Wir haben eine Mauer, da passiert zunächst nicht viel ringsherum. Später kommt dann eine Industrielandschaft, sowas Fabrikmäßiges, weil es eine Andeutung vom Regisseur Wolfgang Nägele gibt, dass es also irgendwie eine Fischfabrik ist, in dem das Ganze spielt. Und dann gibt es eine Wolte während des Niedergangs dieses Fischers, der sehr gut erzählt ist. Die Wolte ist nämlich, dass die Kneipenwirtin, die dieses Dorf eben zusammenhält dort, dass die gleichzeitig die zwei jungen Frauen, die in dem Stück auftauchen, den Männern des Dorfs zur sexuellen Dienstleistung zur Verfügung stellt. Und das passiert alles in einem großen Container. Also auf den Punkt gebracht, Peter Grimes ist eine grobe, ungerade und auch ungenau zu deutende Figur, aber er ist wohl nicht der moralisch Schwierige, sondern die Dorfgemeinschaft selber ist moralisch verkommen.
Gesungen von dem US-amerikanischen, in Europa konzertierenden Brad Sprague, ein, wie ich gehört habe oder meine zu glauben, ein überzeugender lyrischer, aber auch dramatischer Tenor für die doch ziemlich kraftraubende Partie, nicht wahr?
Total, also das ist absolut überzeugend durch die Bank. Wir hören ihn hier zunächst jetzt mal.
Like September haze, the learned at the books
Ja, da merkt man schon, was das für eine Feinheit hat in dieser Stimme. Aber diese großen Ausbrüche des Schmerzes, die kann er auch wirklich exemplarisch vokal verkörpern. Ich nenne nur noch Ellen Orford, das ist Irun Unas dort hier. Sie singt die gleichsam Vertraute, eine Lehrerin, die als eine der wenigen auf der Seite von Peter Grimes steht, aber letztendlich ihn auch nicht davor bewahren kann, sich selber zu versenken mit seinem eigenen Schiff, weil eben die Dorfgemeinschaft meint, er hat die inzwischen zwei Lehrjungen auf dem Gewissen. Und dieses tragische Ende bleibt. Aber ich finde es total frappierend, wie das der Regie gelingt, dann auch im zweiten Teil die ganzen Stimmungen und eigentlich auch die Spielorte des Stückes zu imaginieren. Da haben wir nämlich dann später eine große Leinwand. Auf der Leinwand ist einfach ein Schiff gemalt und man sieht die See. Und kurz vor dem Finale reißt Peter Grimes dieses Gemälde ab und wickelt sich darin ein, bevor es dann in den Untergang geht. Also da ist im Grunde alles da an Spielorten, was man braucht auf dieser wirklich kleinen Bühne. Und auch die sehr reduzierte Orchesterfassung fand ich sehr überzeugend.
Ja, da wollte ich unbedingt noch nachfragen. 1945 uraufgeführt, spielt es an der Ostküste Englands um 1830. Der Regisseur trennt Peter Grimes von der Gemeinschaft. Sie haben von der Mauer gesprochen, die zu sehen ist. Was wichtig ist, kann das Orchester die Dramatik der Natur und der Personen einfangen und vermitteln?
Also als das angefangen hat, dachte ich mir, okay, das wird ein sehr, sehr harter Abend mit über 3 Stunden, weil großer Britain auf kleiner Bühne, das geht einfach nicht. Und es waren wirklich poröse Klänge und man braucht eben viele Streicher, man hat eine große Bläserbesetzung und dann auf einmal geschieht aber wirklich ein Wunder. Man merkt, was auch vor allen Dingen am Dirigat von Jonathan Bloxham sicherlich liegt und auch an der Choreinstudierung von Manuel Bethe, wie man da einfach dieses Stück realisieren wollte. In diesem Rahmen, in diesem Kleinen, und das funktioniert. Also es wird unglaublich transparent, aber auch sehr, sehr kraftvoll an den Stellen, wo das eben sein muss. Diese berühmten Zwischenspiele, die das Meer, das aufgepeitschte Meer ebenso darstellen wie die Seelenzustände von Peter Grimes, werden hinreißend dirigiert und man vermisst das immer weniger und gerät buchstäblich in einen Sog, der ja einfach einen ausgezeichneten und ganz wunderbaren und extrem akklamierten Opernabend gibt.
Sagt Jörn Florian Fuchs. Er sah Peter Grimes von Benjamin Britten am Theater der Singbühne in Luzern. Vielen Dank dafür. Der Erfolgsschriftsteller, und damit wechseln wir zur Sprechbühne, Daniel Kehlmann, der verfasst ja immer wieder neben großen, beeindruckenden Romanen auch Drehbücher und Theaterstücke. In den Kammerspielen der kleineren Spielstätte des Theaters in der Wiener Josefsstadt feierte ein neuer Text von ihm gestern seine Uraufführung. Die Corona-Pandemie, deren Ausbruch vor 5 Jahren, sind darin Thema. Kehlmann begann am Stück zu schreiben, als der erste Lockdown noch jung und frisch war und der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz vollmundig die Hoffnung äußerte, bis Ostern, so der Titel übrigens des Theaterstücks, wäre alles wieder vorbei. Martin Thomas Pesel berichtet über Ostern.
Eine einsame Toilettenpapierrolle auf der sonst leeren Bühne, direkt anvisiert vom Scheinwerferlicht. Das Bild sagt alles, bevor Stephanie Moors Uraufführungsinszenierung überhaupt begonnen hat. In Daniel Kehlmanns neuem Stück wird es um den Corona-Lockdown gehen. Wir werden die Aufarbeitung einer historischen Zeit erleben, die uns allen noch in den Knochen sitzt. Ein mulmiges Gefühl setzt ein. Sind wir denn bereit dazu? Dann erscheint eingeblendet ein lange nicht mehr gehörter Satz. Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte ihn am 6. April 2020. Die ganze Welt ist mittlerweile ein Risikogebiet.
Sitzen dürfen Sie nicht. Lesen dürfen Sie.
Im Gehen darf ich lesen.
Es kommt darauf an, wo. Zu Hause dürfen Sie im Gehen lesen. Naja, vom Grundsatz her dürfen Sie schon einem Sitzen lesen. Aber da kommt es eben stark darauf an, wo Sie das Sitzen vollziehen. Guter Herr, wir haben eine Pandemie. Wenn da jeder auf der Bank säß, das müssen Sie sich immer fragen. Was wäre, wenn jeder so auf einer Bank sitzen tät?
Ja, dann wäre die Bank zu klein.
Sehen Sie?
Robert Josef Bartel als Polizist und Ulrich Reintaler als Banksitzer in einem von Kehlmanns überspitzten Sketches aus der ohnehin schon bizarren Realität des Corona-Ausnahmezustands. In einem weiteren protokolliert eine Frau mit selbstgerechter Empörung die Vergehen der Nachbarin, die Schrecklers nach schon wieder das Haus verlassen hat. Bald danach sitzt sie mit ihrem Mann in einer Schwurbler-Talkshow und moniert über Impfschäden, die angebliche Fake-Demic und den großen Austausch. Bayerns Ministerpräsident Söder und der österreichische Bundeskanzler Kurz ergötzen sich gemeinsam an den Freuden des Grenzenschließens. Und ein prätentiöser Schriftsteller schwärmt, der Lockdown sei eine Zeit der Einkehr, während in seinem Homeoffice die Familienhölle tobt. Das ist alles allzu bekannt und nicht wirklich lustig, weshalb die Regie und das Ensemble mächtig auf die Tube drücken und Slapstick-Elemente einbauen, um das Publikum bei Laune zu halten. Nach der Pause kippt die Stimmung. Die überdrehten Miniatursatiren machen Platz für eine einzige, sehr lange und langatmige Szene. Ein Schauspieler, Raphael von Bargen, und ein Obdachloser, wieder Rheintaler, begegnen einander im Quarantänehotel.
In San Miguel de Allende, da gibt es einen alten Brunnen, durch den läuft jetzt Desinfektionsmittel. Das sprüht er auf dem Hauptplatz um sich.
Schön.
Der Gedanke ist, dass das irgendwie den Virus aus der Luft holt.
Du hast dich da in was verrannt. Bedauernswerter Mensch.
Ich bin wütend. Die Gesellschaft kann doch nicht. Das ist doch nicht lustig.
Gesellschaft?
Doch die Verhöhnung von Maßnahmen zur Viruseindämmung ist nur noch Nebensache, als sich die Szene überraschend zu einer Gruselgeschichte mit Untoten auswächst und Kehlmann sein eigenes, klar gesetztes Thema unterläuft. Aber warum bloß? Wenn es die Absicht war, im Publikum das damalige Gefühl der Endlosigkeit und Ausweglosigkeit wieder heraufzubeschwören, so ist das gelungen. In einem früh in der Aufführung verlesenen Brief ans Publikum gibt Kehlmann Einblicke in den Entstehungsprozess von Ostern. Schon im März 2020 schrieb er die meisten der kurzen Szenen, schickte sie an Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger und wollte sie am liebsten ehebaldigst aufgeführt wissen. Föttinger aber meinte, man müsse erst eine gewisse Distanz zu den geschilderten Ereignissen herstellen. Nun hat er Ostern auf den Spielplan gesetzt. Mit der aktuellen Saison endet seine Direktion. Ob der Erkenntnisgewinn durch dieses Historiendrama in 10 oder 20 Jahren größer wird, sei dahingestellt. Eines ist klar: Jetzt war es eindeutig zu früh.
Sagt Martin Thomas Pesel, um korrekt zu sein, über Ostern, das neue Stück von Daniel Kehlmann in Wien an der Josefstadt. Kanzler Adenauer, der war Ende der 20er ja nicht nur Oberbürgermeister von Köln, sondern auch Mitbegründer der Rheinischen Sektion der Gesellschaft für das Studium Osteuropas. Wenig bekannt. Er war glühender Antikommunist nach dem Krieg, wie wir wissen. Er war aber auch mit der kulturellen Russophilie des 19. Jahrhunderts vertraut, warnte aber immer vor der slawischen Gefahr, vor Panslawismus, Nationalismus und Kommunismus. 10 Jahre nach Kriegsende fährt er am 8. September 1955 nach Moskau vor 70 Jahren. Die BRD ist gerade souverän, das Besatzungsstatut aufgehoben, die deutsche Frage offen.
Ich gehe nach Moskau mit dem festen Vorsatz, dass unsere Kriegsgefangenen zurückkommen.
Das war das Ziel. 5 besondere Tage in Moskau. Die Bundesrepublik ist im Westen fest verankert, die deutsche Frage, wie gesagt, offen. Den Jahren von 1955 bis 1963 widmet sich ein neues 900 Seiten starkes Buch der Röndorfer Ausgabe. Die ist bekannt für die Briefedition Adenauers. Gewichtige Themenbände sind dazu aber auch erschienen. Bearbeiter dieser Zeit der Nachkriegs-Ostpolitik ist Holger Löttl in der Stiftung Bundeskanzler Adenauer Haus. Ihn habe ich gefragt, er reist also da am 8. September 1955 auf Einladung der Sowjetunion zum Staatsbesuch, um was zu tun?
Nun ja, er ist ja nicht aus eigenen Stücken gefahren. Die Einladung aus Moskau kommt Anfang Juni 1955 über die Botschaften in Paris, wird das sozusagen lanciert, da es nun keine direkten diplomatischen Beziehungen gibt. Und genau das ist das Ziel der sowjetischen Seite, bilaterale diplomatische Beziehungen zu etablieren zwischen Moskau und Bonn. Und da steckt ein Hintergedanke dahinter, nämlich die derzeitigen politischen, territorialen Verhältnisse in Europa zu konsolidieren. Die Bundesrepublik tritt der NATO bei, der Warschauer Pakt wird gegründet und nun proklamiert Chruschtschow die Zwei-Staaten-Doktrin. Und da wird ihm eine Falle gestellt, weil seine Politik ist ja gegensätzlich orientiert. Sie dringt auf Wiedervereinigung, also im Prinzip auf eine Revision der Nachkriegsordnung. Das ist das glatte Gegenteil von dem, was die sowjetische Seite vertritt. Und man kalkuliert im Kreml, wenn demnächst zwei deutsche Botschafter in Moskau residieren, einer aus Ost-Berlin, einer aus Bonn, dann ist das eigentlich ein ganz klares Signal an alle Welt, dass die deutsche Teilung zumindest vorerst irreversibel ist. Ja, also insofern hat Adenauer auf den ersten Blick nicht besonders viel zu gewinnen.
Er fährt mit sehr großem Tross. Er nimmt übrigens auch Carlo Schmidt, den großen Verfassungsrechtler der Sozialdemokraten, mit. Er nimmt aber auch Kiesinger mit. Er nimmt Globke mit. Er nimmt auch einen anderen belasteten Alt-Nazi, so muss man, glaube ich, deutlich sagen, Hans Koch mit, ein Osteuropa-Kenner und Theologen. Die Russen wissen das. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Ich will auf die Atmosphäre und die Kulturgeschichte der Diplomatie hinaus, denn das hat Adenauer später auch im Bundesvorstand der CDU 1955 gesagt, dass diese diplomatischen Begegnungen ganz anders war als alles vorher.
Es ist ja nicht nur die politisch-ideologische Feindschaft im Zeichen des Kalten Krieges, die diese Staatsmänner voneinander trennt. Ja, hier sitzen jetzt 10 Jahre nach Kriegsende.
Adenauer ist 79 und alle anderen sind jünger.
Ja, Adenauer ist im fortgeschrittenen Alter, ne, aber er repräsentiert die Bundesrepublik Deutschland 10 Jahre nach Kriegsende. Die völlig unbewältigte Gewaltgeschichte des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges 1941 bis 1945, die ist sozusagen atmosphärisch stark im Raum. Ja, und sie spielt eine Rolle. Wir haben also diese Situation, die sitzen eng aufeinander. Das heißt, sie sprechen in gewisser Hinsicht auch mit Blick auf die öffentliche Wahrnehmung in ihren jeweiligen Heimatländern. Das ist ein wichtiger Aspekt, gerade mit Blick auf das, was sie sagen bezüglich der Gewaltgeschichte des Zweiten Weltkrieges. Als Bulganin.
Das ist der Ministerpräsident unter Khrushchev.
Wir haben also im Prinzip folgende Situation. Bei der ersten Sitzung am 9. September verlesen beide Delegationsführer die Eingangsstatements. Die Interessen sind ganz gegensätzlich. Für die deutsche Seite stehen die Kriegsgefangenen im Vordergrund und die Wiedervereinigungsfrage. Über die Wiedervereinigungsfrage wollen die Sowjets nicht reden. Und die Kriegsgefangenen werden zunächst einmal gar nicht erwähnt. Zum Auftakt der zweiten Sitzung verliest Bulganin ganz nüchtern vom Blatt eine Liste der deutschen Verbrechen und Konzentrationslager im Ostkrieg. Ja, als verhandlungstaktische Maßnahme, um die deutschen Gäste psychologisch, moralisch, symbolisch unter Druck zu setzen. Ja, und darauf muss Adenauer dann auch spontan reagieren, ne? Und er deeskaliert nicht, sondern ganz im Gegenteil, er gießt sogar noch weiteres Öl ins Feuer, indem er, heute würde man sagen, die Gräueltaten miteinander verrechnet, ne? Und auf den Einmarsch der Roten Armee in Deutschland verweist, 1945, bei dem auch viele entsetzliche Dinge im Krieg vorgekommen sei. Wir haben aber im Prinzip zwei ganz unterschiedliche Foren bei den Verhandlungen. Jetzt sprachen wir über diesen offiziellen Rahmen während der Delegationssitzung. Dann gibt es einen ebenso wichtigen inoffiziellen Rahmen, die gesellschaftlichen Anlässe, die Empfänge, die im Kreml und anderswo nach den Sitzungen gegeben wurden. Das war jetzt das Forum von Gastlichkeit. Sie wurden mit Komplimenten überhäuft. Ja. Es wurden Trinksprüche ausgesprochen. In einem prachtvollen Ambiente sollten sie sozusagen beeindruckt werden durch ausufernde Gastlichkeit. Ja, aber dahinter stand auch eine Herausforderung, nämlich diese exzessiven Trinkgelage zu bestehen. Ja, das ist so Teil der Folklore der Moskau-Reise. Man nimmt das gar nicht so richtig ernst. Ne? Dass Staatssekretär Globke beispielsweise den Delegationsmitgliedern vorab immer einen Esslöffel Olivenöl serviert hat.
Eingegangen als Olivenöl-Diplomatie.
Olivenöl-Diplomatie. Ne? Also das ist eher sozusagen ein bisschen das plastische Beiwerk. Ne? Aber ich glaube, dass es eine wichtige Rolle spielte. Ja? Wenn Sie also beispielsweise das Tagebuch lesen von Adenauers Berater Herbert Blankenhorn, dass er jeden Abend in Moskau selbst schon angelegt hatte, da beschreibt er, wie nach der Auftaktsitzung am 9. September ein 3-stündiges Frühstück im Kreml gegeben wird und Adenauer einem schweren georgischen Rotwein zuspricht und einen Ex nach dem anderen trinkt, ja, um bei Chruschtschow und Bulganin sich Respekt zu verschaffen. Da ist er also auch schon in großer Sorge. Außenminister Brentano spielt ein bisschen die Anstandstante und versucht den Kanzler da wegzulotsen. Ja, und das gelingt dann auch. Und leicht schwankend wird er ins Hotel gebracht, wo man große Mengen von Tee aufsetzt, um die Wirkung des Alkohols zu vertreiben. Ich würde sagen, es ist Teil des kulturellen Rahmens, ja, Gepflogenheiten, denen man auch entsprechen muss, ja, denen man sich nicht einfach entziehen kann, ohne in diesem Fall die Gastgeber vor den Kopf zu stoßen. Das große Festbankett im Kreml am 12. September 1955, das war auch eine Veranstaltung, die den Deutschen im Gedächtnis geblieben ist. Da haben also Hunderte von Menschen einen großen Raum gefüllt. Und es ist nicht zufällig, dieser Abend, während dem bei informellen Gesprächen das Angebot gemacht wird, von der sowjetischen Seite die Kriegsgefangenen freizulassen auf der Basis des Ehrenwortes. Was so irritierend war für die Deutschen, ist die Doppelgesichtigkeit, mit der die Sowjets aufgetreten sind. Da sitzen sie also in diesem Verhandlungssaal, schütteln die Fäuste und rechnen die Kriegsgoll gegeneinander auf. Und einige Stunden später stehen sie in der Ehrenloge des Bolschoi-Theaters, schütteln die Hände, ja, oder trinken während der Bühnenpausen exzessiv Wodka. Und Adenauer macht dem Chruschtschow das Angebot, er möge doch der CDU beitreten.
So kann es auch gehen. Außenpolitik, ein Auszug einer Kulturgeschichte. Über die Ostpolitik Adenauers im Rahmen der Ründervorausgabe war das Holger Löttl. In den Kulturmeldungen von Nicole Stricker geht es jetzt um einen Fotografen, der in seinen Großformatbildern eine Wirklichkeit zeigt, wie wir sie mit bloßem Auge niemals sehen.
Ja, ein Großmeister des totalen Blicks, so wird Andreas Gursky auch schon mal genannt, wegen seiner eigenwilligen Bildkompositionen aus vielen Einzelaufnahmen, in denen durch digitale Bearbeitung alles gestochen scharf und gleichwertig präsent ist. Jetzt bekommt der 70-Jährige den mit 25.000 Euro dotierten Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Und zwar auch, wie Ministerpräsident Hendrik Wüst heute ausdrücklich sagte, wegen seines leidenschaftlichen Engagements für die Gründung eines Fotoinstituts in Düsseldorf, was für das vergeblich um das Institut konkurrierende Essen einen weiteren Affront bedeuten dürfte. Für Nicht-Katholiken ist es ein schwer zu begreifendes Phänomen, Heiligsprechungen. Für besonders viel Befremden sorgte die heutige Heiligsprechung des mit nur 15 Jahren gestorbenen Jugendlichen Carlo Acutis durch Papst Leo. Cyberapostel und Influencer Gottes wird Acutis auch genannt, wegen seiner Missionarstätigkeit im Internet. Über den daraus entstandenen Personenkult, inklusive Aufbahrung des toten Teenagers im gläsernen Sarkophag, sagte Andreas Mein aus der Religionsredaktion in Deutschlandfunk Kultur:
Die zum Teil skurrilen Devotionalien, also von Schlüsselanhänger bis zur Carlo Acutis Überdecke, die vielen tendenziell hagiographischen Filme und dann auch noch der Carlo Acutis Comic, all das kann verpuffen, aber es ist nicht auszuschließen, dass da kulturell was in Bewegung kommt, dass junge Leute die Kirchen wiederentdecken, zumindest eine kleine, aber dennoch wirkmächtige Gruppe, eben auch als Protest gegen ihre säkularen Eltern.
Mit dem heutigen Tag hat das Internet nun jedenfalls einen Schutzpatron. Wer also künftig gehackt wird, kann zum heiligen Carlo beten. Morgen finden in Norwegen Parlamentswahlen statt. Bestsellerautor Erik Fosnes Hansen prognostiziert eher eine Fortsetzung der Mitte-Links-Regierung. Aber auch in Norwegen sind die Rechtspopulisten auf dem Vormarsch, derzeit die zweitstärkste Kraft. Und es gäbe auch das Gefühl in bestimmten Bevölkerungsschichten, vom Staat vernachlässigt zu sein.
Es wird aber gemildert dadurch, dass die Gesellschaft doch klein ist, so dass es dieses Gefühl von Verfremdung ist nicht so groß in der Bevölkerung bei uns, wie es bei Ihnen ist, denke ich. Die Abstände zwischen den Menschen, zwischen Behörden und Bürgern sind doch viel geringer, einfach weil die Gesellschaft kleiner ist.
So Erik Fosnes Hansen, nachzuhören in der Deutschlandfunk-App. Das Stammhaus der Frankfurter Schirn muss saniert werden. Deshalb hat heute die Kunsthalle mit Party und Parade quer durch die Innenstadt ihren Interimsstandort bezogen. Unter anderem Sascha Wald und Guests tanzte mit ins neue Domizil einer ehemaligen Druckerei im Stadtteil Bockenheim, wo jetzt, wie bislang auch, jeweils zwei Ausstellungen parallel gezeigt werden. So zum Auftakt eine Solopräsentation der Künstlerin Stephanie Comilang und die weltweit erste Retrospektive der Dada-Pionierin Suzanne Duchamp. Bis 2028 soll das eigentliche Gebäude der Schirn saniert sein.
Die Kulturmeldung am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute mit Nicole Strecker war das. Michael Köhler, Dank für Ihr Interesse. Schwere Luftangriffe Russlands auf die Ukraine. Dies ein Thema in den Informationen am Abend. Ihnen einen guten Abend.